Ni hao, lieber Andi. Schön, dich zu sehen.
Lügner.
Ja, das stimmt. Ja. Du bist in Shanghai. Als du noch in Dubai warst, war die Zeitdifferenz nicht ganz so groß. Da war es fast ein bisschen einfacher, Termine zu finden. Aber wir haben ja jetzt einen gefunden. Und ich freue mich sehr, dich zu sehen. Gut schaust du aus, mein Lieber.
Dankeschön,
Ne? Auch das
Dankeschön.
ist eine Lüge.
Lügst mir einen vor.
Um es direkt vorwegzunehmen.
Die Nase wächst und wächst. Ja, ich bin noch in Shanghai unterwegs. Jetzt schon meine zweite, dritte Woche in Ostasien unterwegs. Wo bist du? Du bist in Frankfurt, sehe ich ja.
Ich bin in Frankfurt im Büro. Einer muss ja arbeiten. So
Jawohl.
sieht es aus.
Sehr schön. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere.
Ja, und dummerweise fiel es auf mich. Nein, nein. Ist die Zeit des Jahres, wo halt sehr viel zu tun ist, wo es viele Events gibt, wo viele Weichen gestellt werden fürs nächste Jahr. Und deswegen im Büro und nicht ganz untätig hier, sagen wir es mal so. Aber es ist ja alles positiv, ist ja alles schön.
Das freut mich. Ich bin weit weg, aber ich versuche trotzdem, mich informiert zu halten. Ich muss ja auch gleich sagen, ich habe tatsächlich einen richtig fetten Flop der Woche. Ich bin gespannt,
Fangen wir an.
ob
Fangen
mein
wir an.
Flop, vielleicht auch mein Top, ob der sich mit deinem Flop und deinem Top irgendwie abgleicht. Ja.
Ja, also man muss dazu sagen, wir haben uns nicht abgesprochen,
Nein.
wir reden nie darüber, was vorher war. Und wir haben aber jetzt so zweimal Hinweise bekommen und denken, dass wir vielleicht das Gleiche haben. Aber sag mal, fang du mal an.
Sven,
Bin
die
gespannt.
Lufthansa gibt ihre Frankfurt-Peking-Flüge auf. Und das ist für mich als alten China-Hasen, der lange Reisen nach China veranstaltet hat und irgendwie immer noch damit zu tun hat, Leute rein und raus nach China zu bringen, ist das jetzt erstmal ganz wertfrei über die Gründe dafür und so weiter und so fort, ist das ein Flop. Lufthansa fliegt nicht mehr von Frankfurt nach China. Ein für mich vor 10 Jahren, 15 Jahren.
Nach Peking, Entschuldigung, nach Peking. Sie fliegen nicht mehr nach Peking, nach Shanghai wird weiter geflogen
Genau,
von
aber
Frankfurt
die
aus.
Frankfurt-Peking-Linie wird eingestellt und
Genau,
vor 10,
ja.
15 Jahren wäre das, also hätte das irgendjemand gesagt, dass die Lufthansa
Ja,
aufhören
ja,
wird, von Frankfurt nach Peking zu fliegen, eine der profitabelsten Linien für die Lufthansa überhaupt. Auch und gerade während der Pandemie und auch kurz nach der Pandemie gute Auslastung. So großartiger Yield, glaube ich, auch gerade in den oberen Klassen. Ne? Und jetzt wird das eingestellt. Also ich, ja, das ist mein Flop der Woche. Hat sich ja schon irgendwie abgezeichnet. Es gab Gerüchte, dass das passiert, aber das haben wir jetzt schwarz auf weiß. Sven, war das auch dein Flop?
Tatsächlich war das auch mein Flop der Woche, zusammen allerdings noch mit der Forderung, dass Air China oder die chinesischen Airlines jetzt auch die Südroute nehmen sollen. Die Forderung kam von Lufthansa und KLM, genau, die jetzt gesagt haben, ja, auch die chinesischen Airlines sollen bitteschön nicht über Russland fliegen, sondern die südliche Route
Ja.
nehmen, um wieder Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.
Genau, das ist eine Forderung an die EU, ne, glaube ich sogar, dass die EU
Genau.
sozusagen nur noch Linienlandeerlaubnis erteilt, die eben nicht über Russland nach Europa fliegen. Und
Genau.
ich finde es unglaublich, dass die Lufthansa das vorschlägt, als ob Carsten
Ich
Spohr.
finde die Argumentationskette irgendwie sehr lustig. Also
Ja.
ich kann die nicht ganz nachvollziehen. Also das ist so das mein Problem.
Als ob Carsten Spohr einen Wettbewerbsvorteil ablehnen würde, würde ihr ihn geschenkt bekommen. Ich
Ja,
finde,
genau.
dass
Also
leider ist das im derzeitigen politischen Klima, und das sage ich als jemand, der lange mit China zu tun hat, im politischen Klima im derzeitigen leider mehrheitsfähig. Auch da irgendwie auf die politische Tröte irgendwie groß reinzutruten, und finde ich sehr traurig und sehr schade, dass das irgendwie alles so zusammenkommt. Was das für die Stadt Frankfurt und für Deutschland bedeutet, das wird sich noch abzeichnen. Ich glaube, 165.000 Chinesen habe ich gelesen, die jedes Jahr in Frankfurt gelandet sind mit der
Lange ist
Lufthansa.
es her.
Ja, aber ne, mit der Lufthansa in Frankfurt gelandet sind, die jetzt vielleicht mit anderen Linien fliegen werden. Aber Deutschland, ich glaube, das geht jetzt auch gerade durch die Presse und die Fachpresse, wird als Luftfahrtstandort immer unattraktiver. Ich glaube, der einzige Flughafen in Deutschland, der seine Langstreckenziele ausweitet, ist München. Ich glaube, die haben 50 Fernziele, während bei allen anderen, gerade bei Witzflughäfen wie Hamburg, ne, zweitgrößte Stadt Deutschlands, glaube ich, keine einzige transatlantische Strecke mehr oder Überseestrecke. Sieht schlecht aus, ne? Sieht schlecht aus. Und viele Airlines, die sich zurückziehen aus Deutschland. Vielleicht ist das so gewollt. Ich weiß es nicht, aber ich, nehme das jetzt mal so zur Kenntnis.
Also lustigerweise, genau, Hamburg oder das Thema Hamburg, Hamburger Flughafen, dass sich dort viele Airlines jetzt zurückziehen, dass darüber diskutiert wird, dass die generellen Kosten in Deutschland zu teuer sind fürs Fliegen und dass es das unrentabel macht gegenüber dem Ausland, ist für mich, ne, ich habe es mir jetzt so gedreht, dass es ein Top bei mir ist, lustigerweise. Ja, ist es. Also Sie haben mit allem recht, was gesagt wird. Aber gleichzeitig wollen wir ja auch Verkehrswende schaffen. Also wir wollen ja irgendwie, dass wir weniger fliegen, weil es umweltschädlich ist. Und das sind dann halt die Konsequenzen. Und ich habe so mal als Top gesehen, naja, wir spüren jetzt Konsequenzen, wir fordern etwas, es wird umgesetzt. Und dann merken wir, wir leiden darunter eigentlich ja gerade. Genauso wie die Diskussion mit der Erhöhung der Bahnpreise, die jetzt irgendwie vor einigen Wochen kam. Ja, wir dürfen uns halt nicht drüber wundern, ne? Wenn wir auf der einen Seite den Leuten mehr Geld geben, also den Angestellten von der Bahn, da gibt es viele Streiks. Die deutsche Mehrheit ist dafür, dass die Bahnangestellten, die Lokführer bessere Bedingungen bekommen, mehr Geld bekommen. Ich weiß nicht mehr, es waren, glaube ich, 20% oder nah an 20%. Ja gut, wo soll denn das Geld herkommen? Wir wissen seit langem, dass die Bahn Verluste schiebt, dann wären es nur noch mehr Verluste oder man erhöht halt die Einnahmeseite, was natürlich dann dazu führt, dass die Ticketpreise erhöht werden. Also finde es jetzt mal gut, dass es die Konsequenzen gibt, dass man sieht, okay, ich darf nicht auf der einen Seite nur fordern und denke, es hat dann immer noch, ich habe dann immer noch Vorteile. Nein, es hat dann auch andere Aspekte, es müssen andere Sachen geregelt werden, hat alles einen Einfluss aufeinander und ich habe es jetzt mal zum Top gemacht, dass man jetzt einmal die Konsequenzen sieht, was so einige Sachen bedeuten.
Ja, für mich wäre das, also vielleicht, dass man sieht, ist ein Top, aber die Konsequenzen selbst sind für mich ein Flop. Ich denke,
die Konsequenzen selbst finde ich auch nicht gut, natürlich nicht. Ne, dafür bin ich viel zu sehr Touristiker. Man sollte die Wahl haben, auf jeden Fall. Aber dass man jetzt mal Konsequenzen sieht, dass es diskutiert wird, diese Konsequenzen, finde ich halt auch wieder gut.
Die Konsequenz wird schlussendlich vielleicht sein, dass wir auf der Langstrecke weniger fliegen. Das halte ich für katastrophal. Wir sollten mehr fliegen auf der Langstrecke. Hoffentlich in Zukunft umweltfreundlicher mit alternativen Treibstoffen und so weiter und so fort, bin ich total dafür. Aber
moderneren Flugzeugen.
Moderneren Flugzeugen. Aber die Menschheit muss weiter reisen, weit reisen. Wir müssen uns weiter begegnen, den Menschen, die wir nicht kennen, den fremden Kulturen, die wir vielleicht böse finden und dann nicht mehr böse finden, finde ich absolut wichtig. Von daher, Flugshaming ist für mich so das Lächerlichste, was es gibt. Also dieses prinzipielle Flugshaming. Vielleicht nur noch als kurzer Kontext dazu, ganz kurz. Die Lufthansa hat die Peking-Strecke eingestellt aus mangelnder Wirtschaftlichkeit, also nicht aus irgendwelchen anderen politischen Gründen. Das wollte ich nur noch mal kurz hinterher schieben. Nicht, dass der Eindruck bei den Hörerinnen und Hörern entsteht, dass das einer der Gründe war, ne? Also dass da politische Gründe hinterstanden.
Also ich auch, ne? Flugshaming auf jeden Fall und es muss gereist werden. Allerdings bin ich auch kein Freund für 9 Euro nach Barcelona fliegen oder für 3,50 Euro nach Barcelona fliegen. Bin ich halt auch kein Freund.
Ja gut, aber das hängt auch alles also irgendwie zusammen.
Es muss halt was kosten, es muss rentabel sein und ganz ehrlich, wir müssen auch nicht 6-mal im Jahr in Urlaub fliegen. Auch wenn ich es toll finde für die Reisebranche, aber es ist für mich jetzt auch kein Menschenrecht. Wenn ich mich jetzt unpopulär mache, aber
ich weiß nicht, ob ich dich das entscheiden lassen möchte. Also ich finde, das ist nicht deine Entscheidung oder irgendjemands Entscheidung, ne? Also ganz einfach.
Ja, stimmt. Aber es muss halt auch rentabel sein und es muss sich halt lohnen.
Ich will nur mal sagen, diese ganzen Billigflüge nach Barcelona für 9 Euro und so weiter, bin ich absolut bei dir. Aber da musst du auch die gesamte Wertschöpfungskette und die ganze diese ganze Kette von Umständen, die dann sozusagen zu einem, denke ich mal, unnachhaltigen Tourismus führt, dann musst du auch Airbnb strenger anfassen in Städten wie Barcelona, in Städten wie Venedig, eigentlich in allen Städten. Je mehr ich über Airbnb lerne und sehe und höre, desto schlimmer finde ich das eigentlich, ja. Ne? Und das ist halt nicht nur, dass man die Airlines, die halt Billigflüge machen, sozusagen anfassen müsste, sondern müsste man auch noch ganz woanders anfassen, weil das alles irgendwo zusammenhängt, dieser Billigtourismus.
Ich hoffe halt, dass das Diskussionen, die jetzt in den Medien stattfinden, aber ich glaube, das ist halt eine große Hoffnung, die ich habe, die sich leider nicht erfüllen wird,
naja, Sven,
ein bisschen ganzheitlicher gefühlt wird. Ne? Also, dass halt nicht nur gefordert wird und dass das ganze Bild mal gezeichnet wird. Ich weiß, das ist meistens sehr viel komplizierter als eine pfiffige Headline zu kreieren. Aber das wünsche ich mir halt mal. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, ich ertappe uns gerade dabei, wie wir selbst in so einen Talkshow-Modus verfallen. Wir wollten eigentlich nur einen ganz kurzen Vorspann heute machen. Wir sind, glaube ich, bei knapper Minute 12 schon. Und Talkshows finde ich ganz furchtbar. Ich finde, in Deutschland gibt es viel zu viele Talkshows. Es sollte mehr Du-Shows geben, wenn du mich fragst. Weil am Ende des Tages wird viel gelabert, wie im Kasperle-Theater. Es gibt die verteilten Rollen. Und es ist am Ende des Tages doch immer dasselbe. Sven, was nicht dasselbe ist.
Wir haben einen Gast. Wir haben einen tollen Gast.
Genau. Und der ist mal was ganz anderes, der uns aus seiner Welt des Reisens berichtet. Den kenne ich schon ein paar Jahre. Den haben wir schon eine Weile im Visier. Ich habe ihn gefragt, wir haben ihn gefragt, ob er Lust hat, und er hat ja gesagt. Ich freue mich sehr.
Viel Spaß.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Dennis Gansel ist einer der renommiertesten deutschen Filmregisseure und hat sich mit preisgekrönten Filmen wie Das Phantom, Napola, Die Welle, Mädchen, Mädchen und Wir sind die Nacht auch international einen Namen gemacht. 1973 in Hannover geboren, 1993 dort Abitur, dann Zivildienst, ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und der Rest ist, wie man sagt, Geschichte. In den letzten Jahren hat er vor allem mit großen internationalen Produktionen wie The Mechanic, der Fernsehserie Das Boot, aber auch den Verfilmungen von Jim Knopf viel Aufsehen erregt. Wir sind sehr dankbar, dass er unserer Einladung in den Hin und Weg Podcast gefolgt ist, denn wir wollen mit ihm über seine Welt des Reisens reden. Herzlich willkommen, Dennis Gansel. Hallo, Dennis.
Hallo, schön. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dir für uns Zeit nimmst. Also wirklich, wir wissen ja, dass du ein viel beschäftigter Mann bist. Ich fange mal so an wie ein anderer Podcast am Anfang. Wo bist du gerade? Bist du gerade auf einem Dreh oder wo finden wir dich gerade?
Ich bin tatsächlich mal zu Hause. Ich bin nach Hamburg gezogen. Ich habe eine Hamburgerin geheiratet und die hat mich sozusagen mit den Kindern nach Hamburg entführt. Ja, ich war vorher lange Jahre in Berlin und bin jetzt hier zu Hause und auch mal wieder länger. Das letzte halbe Jahr war ich jetzt zu Hause, so mit Unterbrechung. Und das kommt auch nicht oft vor, also genieße ich sehr.
Hamburg ist gut. Wir haben ja diesen ongoing Twist immer. Sven sagt, schönste Stadt der Welt ist Düsseldorf.
Ist halt so. Also was heißt jetzt, Sven sagt? Ist halt Fakt.
Nach 10 Jahren in Hamburg lebend, habe ich da eine andere Meinung. Hamburg ist dann noch zur Heimat geworden. Und für dich jetzt auch schon richtig Heimat Hamburg, oder?
Ja, doch schon ein bisschen. Also ich bin immer noch so ein bisschen, darf ich gar nicht laut. Da muss ich gucken, ob wir hier Nachbarn zuhören. Ich finde ja die schönste Stadt in Deutschland tatsächlich München, mit großem Abstand. Ja, da habe ich auch studiert. Aber das darfst du den Original-Hamburgern natürlich gar nicht sagen. Die halten dann Hamburg für die schönste Stadt der Welt und Deutschlands. Aber es ist auch was dran. Es ist auch schon sehr schön hier.
Immerhin. Die Kurve hast du nochmal gekriegt. Nee.
Ja. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie ich die Kurve jetzt in Düsseldorf kriege, ohne jetzt Sven zu beleidigen. Ich weiß gar nicht, was man da irgendwie so complimentary noch sagen soll.
Hast du schon mal einen Dreh gehabt in Düsseldorf?
Nee, aber in Köln, und meine Schwester hat tatsächlich in Düsseldorf studiert und ich fand das auch gut. Ich habe tatsächlich noch in weinduseliger Erinnerung die Ratinger Straße.
Oh ja, haben wir auch in einer der letzten mit Dirk Inger drüber gesprochen. Den kennst du jetzt nicht, aber der kommt auch aus Düsseldorf und der meinte, ja, die Ratinger Straße, da muss man hin. Das ist ein bisschen abseits der Altstadt, kennen eher eigentlich nur die Insider. Gerade mittwochs war da immer gut was los. Und für mich dann das Füchschen als eins der besten Alts, die man da hat. Okay, wir haben genug über Düsseldorf geredet.
Ich glaube, sonst geht es ja gleich wieder ums Altbier oder so. Aber sag mal, in wie vielen Ländern so auf Location hast du denn schon gefilmt insgesamt?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Also ich habe viel gedreht in Tschechien, Prag, in den USA, sehr lange Zeit in Thailand, sehr lange Zeit in Südafrika und Deutschland. So, das waren die großen Sachen. So kleinere Sachen, Werbegeschichten auch, sag mal so Österreich, Italien, Malta. Jetzt kommt doch noch ein bisschen was zusammen, ein bisschen Schweden, Russland, Ukraine, genau, das war's. So kleinere Drehs, aber die richtig großen Brocken waren dann die erstgenannten. Große Brocken im Sinne von, dass man wirklich lange da war, so ein halbes bis dreiviertel Jahr, teilweise ein Jahr.
Wirklich, also auf so einer langen Produktion hat man wahrscheinlich nicht so viel Gelegenheit, zwischendurch mal nach Hause zu fliegen, oder? Oder ist das dann doch möglich, ja?
Doch, das ist möglich, aber man macht eigentlich wenig. Also die verrücktigste Sache habe ich tatsächlich, wenn man jetzt mal direkt so einschaut, bei Mechanic Resurrection. Der Film sollte ursprünglich, als ich auf das Projekt kam, auf der ganzen Welt gedreht werden. Das ist ja so ein ich habe es mal so, das Ziel war so ein bisschen so eine Art Dirty James Bond zu machen und das spielt eben auf der ganzen Welt, bis ich dann irgendwie nach Thailand kam und die Produzenten sagten, nee, das machen wir alles hier. Also Brasilien spielt hier und USA spielt hier und das spielt hier und das spielt hier und so, einfach um Kosten zu sparen. Mhm. Und dann kam ich tatsächlich aus Thailand gar nicht mehr weg. Es war so, dass ich irgendwann nochmal, wurde ich nochmal eingeflogen in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, weil wir eine weibliche Hauptdarstellerin suchten und das war eben so, dass sie mich ins Flugzeug gesetzt hatten, um Jessica Alba kennenzulernen. Die war da in Los Angeles und ich bin dann wollte eigentlich meiner jetzigen Frau einen Antrag machen und habe sie dann mitgenommen, weil wir wollten eigentlich auf eine thailändische Insel. Das ging aber nicht, dann haben wir die Reise gecancelt. Sind ins Flugzeug über Taipei nach Los Angeles und als ich dann in Los Angeles am Gepäckband stand und meine Mailbox wieder abgehört habe, hieß es dann: Jessica Alba has no intention at all to meet Dennis Gansel. So. Und dann merkte ich irgendwie, das war so ein Scoop der Produzenten. Wir setzen mich jetzt einfach ins Flugzeug, um dann eben wiederum auf die Agentur von Jessica Druck zu machen. Nach dem Motto, jetzt ist der extra im Flugzeug, der fliegt, keine Ahnung, quasi, also Bangkok, Los Angeles, das ist ja so ein Stück, ne? Sie muss ihn unbedingt treffen, was auch funktioniert hat, aber das war so, genau, das war das Ding irgendwie. Und dann bin ich tatsächlich noch einmal dann weitergeflogen nach Deutschland, weil mein Vater 70 wurde und dann wieder zurück. Das heißt, tatsächlich da einmal um die Welt, ja. Aber so richtig oft kann man nicht weg. Ja.
Aber jetzt bin ich doch sehr verwundert, weil ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe auch den Wikipedia-Eintrag von Mechanic mir durchgelesen. Da steht ja wirklich, dass ihr bei in 5, 6, Kambodscha steht, Thailand steht, Malaysia, ich weiß, 5, 6, 7 verschiedene Orte stehen da drin, wo der Film gedreht worden ist.
Was? Ist alles gelogen? Nein. Nein. Okay, da muss ich das, also wer weiß, wer das gemacht hat, nein. Nee, okay. Also es gab noch ein Team in Brasilien, das habe ich sozusagen online, haben wir da Regie geführt, so ein Drohnenteam, die haben in Brasilien gedreht rund um den Zuckerhut und ansonsten kann es mal sein, dass wir irgendwie noch kambodschanische Gewässer angefahren haben, aber es wurde alles in Thailand gedreht. Das ist ja mittlerweile der Deal, also ähnlich beim Boot ist es ja auch so, das spielt ja dann immer in Portugal und sonst wie und gedreht wird immer. In Prag und auf Malta. Und Malta ist mal Portugal und Malta ist mal Nordafrika und Malta ist mal Süditalien und so, einfach um Kosten zu sparen.
Genau, also wir haben mal Malta vertreten. Da gibt es riesige Filmkulissen, viele, viele alte römische Filme oder Filme, die im alten Rom spielen, werden auch auf Malta irgendwie produziert und sowas. Und du hast da ja das Boot oder bei das Boot Regie. Wie lange hast du auf Malta gelebt?
Ja, dann doch insgesamt so ein Vierteljahr, 3 bis 4 Monate ist man dann da, genau.
Was sind denn dann wirklich so die exotischsten oder auch ungewöhnlichsten Orte, an denen du auf der Welt gefilmt hast? Also wo wirklich man so nicht hinkommt, als
normaler. Das war tatsächlich ein Gefängnis in der Nähe der kambodschanischen Grenze. Das war auch für Mechanic, das ist auch im Film zu sehen, das war so ein altes Gefängnis, was echt interessant war, weil die thailändischen Arbeiter oder überhaupt die Thais, da ist ja eine große Geisterkultur. Und die haben auch sehr großen Respekt vor Spirits, vor Geistern. Und früher sind viele Leute eben auch ums Leben gekommen in dem Gefängnis. Und es war halt immer Arbeitsschluss vor Sonnenuntergang. Ne? Und da haben wir auch, und die haben auch kaum Nachtwächter gefunden, die bereit waren, dort nachts sozusagen Wache zu schieben. Und der Produktionsdesigner sagte uns dann eben auch, dass wirklich auch Leute gekündigt haben, weil sie merkwürdige Dinge gesehen haben und so. Es war echt ein unheimlicher Ort. Also wirklich ein Gefängnis, seit 20 Jahren verlassen, meterhohe Grasbüschel überall. Du hattest da so komische Keller und so. Also ich fand es auch so ein bisschen grenzwertig vom Gefühl her. Und das fand ich schon exotisch und unheimlich auch auf eine Art.
Ja. Wusstest du vorher, dass es da vielleicht Probleme geben können mit den Thais, weil die da so ein bisschen Respekt haben? Oder hast du das dann erst im Laufe der Wochen, Tage, wo ihr gedreht habt, entwickelt, dass du dich auch so ein bisschen unwohl
gefühlt hast? Nee, ich wusste vorher das schon, weil es gab eine Crew, die haben das sozusagen, die haben Gräser, also die haben erstmal versucht, es gibt erstmal so eine Crew fürs Grobe, die reingeht, versucht erstmal Sachen rauszuräumen, Möbel und Gräser zu schneiden und so. Und da haben sich dann schon Dinge angedeutet, dass vielen Thais das einfach zu unheimlich ist. Und ich hatte auch von anderen Produktionen schon gehört, die tatsächlich in so einem Hotel, also nicht wir, aber ähnliche, wir hatten mit denen Kontakt, die haben auf so einem Hotel übernachtet in der Nähe von so einem großen Friedhof. Und da sind auch Thais ausgezogen. Nicht, dass die alle grundsätzlich, ne, also nicht die, die jetzt keine falschen Sachen verbreiten, aber das war ein großes Thema. Ne? Also dass die haben da irgendwie, es war, wurde immer wieder darüber geredet und bei uns auch.
Ich finde ja die ganze Logistik sehr interessant, weil wir kommen aus der Reisebranche. Für uns ist Reiselogistik sicher eine ganz andere als für dich, für euch, wenn ihr auf Reisen geht. Wenn ihr an so einer Location seid, wie wohnt man da? Gibt es dann da Hotels in der Nähe oder baut man da eine Zeltstadt? Gibt es dann da Trailer, wie man das kennt, aus Hollywood?
Grundsätzlich ist es so, dass man versucht, immer so ein Hub zu haben. Also Hub ist zum Beispiel Bangkok. Und dann versucht man, alle Drehorte zu finden innerhalb von einem Umkreis von einer Stunde. Weil das ist noch etwas, was die Crew gut reisen kann, morgens und abends. Und wenn es nicht möglich ist, wird es eine Reiseproduktion, dann muss man zum Beispiel den zweiten Hub, war bei uns dann Phuket, weil es dann einfach, und von Phuket haben wir dann alles Mögliche dann versucht zu machen. Aber wir haben auch auf so einer kleinen Insel gedreht, da haben wir dann wirklich versucht, alle in den zwei Hotels unterzubringen. Und viele sind eben auch in diese klassischen kleinen Holzhütten gegangen, weil sie das einfach schöner und atmosphärischer fanden. Und grundsätzlich ist es eben so, dass man versucht, sozusagen die die Schauspieler eben in den bestmöglichsten Hotels unterzukriegen und auch, sage ich mal, die anderen Crewmitglieder, die Kamera, auch Regie, unsere Produzenten. Und wenn es das nicht gibt, muss man eben auch mit dem leben, was es da so gibt. Ne? Also die Location sollte eigentlich erstmal der Hauptgrund sein.
Wer bestimmt die Location? Mich verwundert es gerade ein bisschen, dass du gesagt hast, Mechanic zum Beispiel, alles in Thailand, dass dich das verwundert hat. Weil du dachtest, das wird irgendwie weltweit gedreht. Jetzt hast du dieses Gefängnis da erwähnt, an der Grenze zu Kambodscha. Hattest du das nicht vorher ausgesucht? Oder wer sucht das aus, dass ihr dann dahin fahrt? Und wer sagt, okay, nee, das wird jetzt alles in Thailand gedreht? Ich dachte, da hättest du irgendwie so ein Mitspracherecht. Oder?
Ist auch so. Also, ja. Ich muss da ein bisschen genauer das erzählen. Also es hat grundsätzlich diese Verwunderung, was es wird alles in Thailand gedreht, die hatte ich ein halbes Jahr vor Drehbeginn. Also das war sozusagen, als ich mit der Arbeit anfing, so, weil das am Anfang mir etwas anders verkauft wurde. Und dann kommen aber diese typischen wirtschaftlichen Bedingungen rein und damit haben alle zu tun, auch eine 100 Millionen Dollar Produktion. Ne? So, also wenn man sich einen James Bond ansieht, selbst die überlegen sich sehr genau, wie viele Tage drehen sie auf dieser kleinen japanischen Insel und wie viele Tage drehen sie in den Shepperton Studios und so. Geld ist immer ein Thema. So, und bei uns war es eben noch, weil Mechanic Resurrection, der hat 30 Millionen Dollar gekostet, nur dass man sich das mal so vorstellt. Und allein für die Schauspieler zahlt man ja schon 12 Millionen Dollar. So. Und dann sind die aber noch nicht gereist, ne? Und die reisen alle, also ab einem bestimmten Level reisen die ja nur noch irgendwie zwei Fluglinien. Das ist zum Beispiel Cathay Pacific, First Class. War mir auch nicht so klar, habe ich gelernt, ne? Ne? Das ist die bevorzugte der Hollywood Stars, ne? Die sagen, oh, das war mir jetzt auch nicht so klar, weil das ist.
Ich dachte Singapore Airlines, aber gut.
Ja, das, wie gesagt, das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Es war damals so der Hot Shit, so. Und das kommt ja alles noch obendrauf, ne? Also First Class Flüge und dann fliegen ja manchmal auch Köche mit und Kindermädchen und ein riesen Suite und so. Es kommt alles noch on top. Das heißt, da ist viel Geld weg und für den Rest muss man den Film herstellen. So. Und als ich dann erstmal dort war und es war klar, dass alles in Thailand gedreht werden soll, dann habe ich natürlich das Gefängnis. Ich habe das mit ausgesucht. Also die Locations, das macht die Regie, ist da schon ein unmittelbarer Bestandteil dran. Aber halt immer in Absprache mit der Produktion. Ne? Also auch dort ist natürlich die Maßgabe, dass man irgendwas findet, was noch erreichbar ist, was auch bezahlbar ist und so weiter und so fort. Genau.
Das heißt, du machst auch eine Vorbesichtigung dann, bevor der Dreh anfängt? Oder hast du das Gefängnis dann irgendwie, hast du vorher was drüber gelesen?
Nein.
Oder liest du dich dann ein? Nee. Oder wie kann ich mir das
vorstellen? Beides, aber macht Vorbesichtigung. Also das ist das allererste, was man macht, wenn man im Land ankommt. Da gibt es erstmal eine große Location-Tour und dann gibt es einen Location-Scout, mit dem man vorher aber auch per Skype und per Zoom ganz viele Sachen noch schon abgesprochen hat. Und man hat dann teilweise 20 Gefängnisvorschläge, teilweise auch in Kambodscha und dann irgendwie in Südchina und so. Ach, sieht ja toll aus, wäre es nicht die Möglichkeit? Dann guckt man sich das an, dann kommt der Produzent dazu und sagt, Südchina, ich glaube, da wohl ein Knall, wir drehen halt, ne? So, ne, und guckt euch mal das genauer an. Und dann guckt man sich dann vor Ort sicherlich nochmal 4, 5 Optionen an und versucht das dann zusammenzubringen. Dann gibt es aber noch ganz andere Dinge. Es kann ja zum Beispiel sein, dass wir hatten zum Beispiel ein Beispiel, ich versuche es wirklich kurz zu fassen, Tommy Lee Jones. So, spielt mit. Der Mann kriegt einen Vertrag, Summe X, das ist gut hoch dotiert, und der sagt, ja, Schnuffis, Ich möchte aber nicht so lange in Thailand sein. Ich möchte fly in, fly out, heißt das, 10 Tage haben. Heißt, der Mann fliegt ein und nach 10 Tagen sitzt er wieder im Flugzeug nach Los Angeles. Und in diesen 10 Tagen passiert bitte Kostümprobe, normale Proben. Der muss zum Friseur, Gespräch mit dem Regisseur, mit dem Drehbuchautor, inklusive alle Drehorte. Jetzt ist der Mann aber in einem U-Boot-Bunker auf einer kleinen Insel, auf dem Festland und so weiter. Und plötzlich ist der gesamte Drehplan, der vielleicht gedacht hat, wir sind in Nordthailand, wir sind dort, keine Ahnung, wo auch immer, ist Pustekuchen, weil man versucht, diesen Mann und diesen Schauspieler, der enorm teuer ist, natürlich so effizient wie möglich abzudrehen. Sprich, Locations fliegen wieder raus und man sagt, der Strand ist jetzt einfach 3 Stunden entfernt. Das können wir gar nicht machen, weil wir drehen mit Tom und Jones ihn am Morgen am Strand, danach shutteln wir ihn dahin und dann nochmal dort, dass wir das effizient machen. Also diese ganzen Sachen kommen dann noch hinzu.
Ist es sicher ein bisschen einfacher mit deutschen Schauspielern, oder?
Nicht unbedingt. Also ja, es kommt.
Du musst keine Namen nennen.
Nee,
du darfst heute, du musst auch nicht.
Auch bei deutschen Schauspielern ist es so, gerade wenn man mit den Bekannteren dreht, die haben so viel auf dem Zettel, die drehen ja teilweise 4, 5, 6 Filme parallel, ja, dass man sich mit anderen Produktionen absprechen muss. Ich habe auch schon Locations verloren, weil der Schauspieler einfach an diesem Tag nicht konnte. Viele Locations, jetzt auch in Prag, sehr viele große Gebäude, da kann man ja nur am Samstag drehen, weil von Montag bis Freitag ist Publikumsverkehr. Und wenn der Schauspieler dann am Samstag nicht ist, dann ist die Location gestorben oder sie besetzen um. Also das ist immer so eine Waagschale an Bedingungen, die man hat. Man versucht natürlich, das Bestmögliche für den Film erstmal herzustellen.
Du hast jetzt schon ein zweites Mal Prag erwähnt. Das ist aus Kostengründen, also Prag ist eine fantastische Stadt, wunderschön, ich bin gerne in Prag. Das sind Kostengründe? Oder einfach, weil auch die Stadt viel möglich macht? Also die Stadt muss ja auch mitspielen oder die Gebäude müssen mitspielen. Also
die
Verwaltung der Gebäude muss mitspielen oder sowas. Exakt. Und da ist Prag oder Tschechien sehr, sag ich jetzt mal, offen für jegliche Art vom Filmdreh.
Ja. Okay. Ja. Also Prag hat alles zu bieten, es hat ganz tolle Locations, viel Altbaubestand, hat tolle Studios, die Crews sind sehr gut, also die Filmschaffenden in der Stadt sind sehr, sehr toll ausgebildet, sehr kreativ, richtig toll, auch sehr nett. Es ist eine Stadt, in der man sich gern aufhält. Es ist eine Stadt, in der sich Schauspieler und Schauspielerinnen sehr gern aufhalten, auch internationale Stars. Das kommt ja auch mal dazu, ne? Wenn man jetzt irgendwie eine berühmte amerikanische Schauspielerin kriegen will, guckt die natürlich erstmal, gefällt mir die Rolle, gefällt mir das Buch, gefällt mir die Regie. Und wenn man dann aber auch sagen kann, naja, das nächste halbe Jahr bist du dann halt irgendwie in Prag und nicht im Süden von Alabama, sagt sie vielleicht, oh, das ist für mich.
Ich hätte jetzt Düsseldorf gesagt.
Oder du kannst die Ratinger Straße haben, so, aber du könntest halt auch, ne? So.
Ja, ja.
Aber Düsseldorf als Positivbeispiel, ne? Anstatt Prag.
Ja, ja, ja. Natürlich. Ja, klar. Ja, so, ja? Sicher. Ja? Sicher. Ich glaube, Dennis wird jetzt auf Düsseldorf umsatteln, weil du es sagst. Bestimmt. Der nächste Jim Knopf findet in Düsseldorf statt.
Genau.
Ganz bestimmt.
Mit der Lokomotive durch die Ratinger, genau.
Ja.
Ja. Wo drehst du denn lieber? Ist das in oder wo ist es einfacher? Ist es in Deutschland oder freust du dich jetzt, wenn, gut, Mechanic war sicherlich eine große Ausnahme, du sagtest da halbes Jahr, dreiviertel Jahr in Thailand. Oder freut man sich auch darauf, dass man sagt so, hey, es ist Arbeit, aber vielleicht kriege ich da auch was von der Kultur mit? Ist das
ja.
so oder ist es
wirklich ja, ja,
Arbeit?
Nee, ich freue mich tatsächlich auch drauf. Also es klingt immer so exotisch. Letztendlich ist es so, so richtig viel vom Land sieht man dann doch leider nicht. Also die Schauspieler sehen häufig viel, zum Beispiel ne, auf Malta, da habe ich das Studio gesehen und habe sozusagen, war zweimal abends im Valletta was essen. Ansonsten war ich im Hotel und habe gearbeitet und war im Studio. Und die Schauspieler, für die war es eine tolle Zeit. Die haben wirklich Segeltouren und so, weil man hat ja mal drehfrei und dann haben sie wirklich frei. Und die Regie hat nie frei. Entweder du drehst oder du bereitest vor oder musst 1000 Probleme lösen.
Voll gemein,
aber das Tolle, ja, es ist wirklich gemein, ne? Deshalb ist es so ein bisschen in Thailand war es ähnlich. Aber was ich liebe, du arbeitest halt, du bist nicht nur Tourist, du hast ja dann plötzlich, sind ja plötzlich 80% Thailänder und Thailänderinnen, mit denen du zusammenarbeitest. Eng, du musst Probleme lösen, du arbeitest mit denen zusammen, die gehen mit dir in die Restaurants, du bist so zusammen, musst ein Thailändisch lernen und so. Das ist ein ganz anderes Eintauchen, als man jetzt als normaler Urlauber hätte. Das ist schon riesig. Deshalb, ja, ich habe mich da jahrelang drauf gefreut. Jetzt habe ich noch ganz kleine Kinder. Jetzt freue ich mich ein bisschen weniger, weil es problematischer wird. Aber das ist schon toll. Und ganz kurz noch den anderen Teil der Frage zu beantworten, ist, wo ich drehe ich lieber? Beides. Also ich fand zum Beispiel Jim Knopf in Berlin in den Studios zu drehen, Babelsberg-Studios, fantastisch. Aber man muss natürlich auch sagen, Deutschland ist auch teuer zum Drehen. Und als wir den zweiten Teil gedreht haben, haben wir wahnsinnig viel in Südafrika gedreht. Und das, was wir dort bekommen haben fürs Geld, das hätte man in Deutschland so nicht machen können. Ne? Muss man auch ganz ehrlich sein, da müssen wir dran arbeiten, für alle Filmschaffenden, die zuhören, nicht sauer werden, wir müssen dran arbeiten, wir wollen mehr in Deutschland drehen, das wollen wir auch, aber natürlich sind so Studiobauten, die dann irgendwie in der Lagerhalle in Kapstadt stattfinden, ungleich günstiger, als man das in einem deutschen Studio hätte. Deshalb, beides ist aufregend und schön, auch dort ist es wieder so, ne, ich habe selber schon irgendwie eine Township-Reise gemacht, wie man das so als Tourist macht, ne? Und das ist das eine. Aber es ist natürlich ganz was ganz anderes, wenn plötzlich irgendwie 20% des Teams im Township wohnen und man mit denen beim Bierabend zusammensitzt und man mit denen da mal hingeht und die einem auch mal erzählen, wie das Leben so aussieht. Nicht, dass ich mir jetzt anmaßen könnte, dass ich jetzt mehr darüber weiß, ja, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich durch die enge Zusammenarbeit mit den Leuten von vor Ort vielleicht doch nochmal einen anderen Blick habe. Und das fand ich interessant, weil ich Südafrika eben vorher eben nur von kürzeren Werbedrehs kannte und da eher, sage ich mal so, als Tourist durchgegangen bin.
Ich glaube, für viele unserer Hörerinnen und Hörer, die ja auch beruflich viel reisen, das hat ja mit unserer Branche auch zu tun, klingt das irgendwie wie eine Art von Geschäftsreise, die du auch machst. Ne? Das ist vielleicht ein anderes Metier, was du betreibst, kreativ, artistisch, aber irgendwie so dieses gemeinsam dann auch ausgehen, das, ich glaube, das kennt Sven und ich auch von unseren Reisen, abends mit Leuten ausgehen, sehr, sehr interessant. Bringt mich zu der Frage, wie reist man als Filmemacher? Du sagst jetzt, du hast dann auch mal Zeit, hoffentlich abends mit Leuten auszugehen, aber kommt man ewig im Voraus in der Location an oder ist das teilweise dann noch sehr, sehr kurzfristig und der Dreh geht los, alles ist vorbereitet? Wie funktioniert das?
Nee, man ist relativ früh da. Also jetzt zum Beispiel, jetzt eben, sage ich mal, Südafrika, dann ist man im Grunde genommen schon da, bevor es überhaupt das Greenlight gibt, bevor der Film wirklich hundertprozentig stattfindet. Fliegt man schon hin im ganz kleinen Team, guckt sich alle Locations an, trifft das Kernteam, also. Und dann ist man im Grunde genommen, sag ich mal, immer so ein Vierteljahr vorher da. Man sagt eigentlich, ein Spielfilm zum Beispiel ist ein halbes Jahr im Ausland. Ein Vierteljahr ist vorher Vorbereitung vor Ort. Man braucht pro Drehtag mindestens einen Vorbereitungstag, Pi mal Daumen. Das ist locker dann, sage ich mal, schon mal ein Vierteljahr. Und dann dreht man noch mal ein Vierteljahr, je nachdem, wie aufwendig das ist. Und wenn das länger geht, wenn man jetzt eine Serie dreht, 6 bis 8 Teile, ist allein der Dreh ein halbes Jahr, Vorbereitung ein halbes Jahr. Das sind Leute, die ich kenne, Kollegen, Kolleginnen, teilweise ein Jahr im Ausland. Die sagen, tschüss, ne? Wir haben jetzt irgendwie 4. September, wir sehen uns wieder im nächsten Herbst 2025. Man sagt, ey, krass. Ne? Die nehmen dann teilweise Familien mit, da werden Kinder umgeschult und so weiter. Also ewig, ne, so.
Wie groß ist das Team dann immer? Also du hast jetzt Südafrika gesprochen. Wenn da ein deutsches Team rüberfliegt nach Südafrika, wie viele Leute fliegen rüber, müssen untergebracht werden, müssen versorgt werden vor Ort? Und wie viele Leute findet man vor Ort? Ich glaube, Mechanic war dann nochmal eine andere Geschichte. Also wie sind da die Größenverhältnisse?
Gar nicht so. Also je mehr Geld, desto mehr Leute werden eingeflogen. Ich war auf Malta und wir hatten, glaube ich, aus Deutschland eingeflogen, jetzt nicht die Schauspieler, das waren dann auch nochmal irgendwie 15, aber ich glaube, Kernteam vielleicht 12 Leute werden eingeflogen. Und der Rest versucht man aus sozusagen von einem Team aus Malta zu bekommen. Es ist viel günstiger, das so zu produzieren. Wir waren aber im selben Hotel mit Jurassic Park, die haben Teil gedreht, also nur bestimmte Teile auf Malta. Das gesamte Hotel war voll mit Amis. Also komplett. Da waren sicherlich, würde ich sagen, also locker 500 Leute da wurden eingeflogen. Aus Los Angeles, Georgia, wo auch immer. So, ne? Weil da spielt Geld eben nicht so eine Rolle. Ja. Und bei uns versucht man eben immer, je weniger Leute eingeflogen werden müssen, desto besser. Das ist ja auch ökologischer besser. Ne? Das ist ja, also Green Filming ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema, weil die Filmindustrie ist, was Pollution angeht, leider immer vorn dabei. Viel wird ja auch mit Diesel gemacht und so. Und man versucht, ökologischer zu reisen, viel mehr mit der Bahn zu machen und eben auch deshalb Leute von vor Ort zu nehmen. Es ist ja auch wirtschaftlich viel besser. Ne? Also auch anderes Beispiel Südafrika. Was hat Südafrika davon, wenn wir jetzt irgendwie 100 deutsche Crewmitglieder einfliegen? Ökologisch ein Desaster und wir wollen doch auch vor Ort Jobs schaffen. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation, das so zu machen.
Du hast gerade Budgets erwähnt. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass Mechanic 30 Millionen Dollar gekostet hat, Budget. Mhm. Und du mit Jim Knopf, mit dem ersten Teil, glaube ich, ein Budget von 25 Millionen Euro, dass das der teuerste deutsche Film aller Zeiten war. Das setzt das ja so ein bisschen ins Verhältnis, ne? Mit 30 Millionen Hollywood, das ist ja mit Budget, das ist ja kein kleines, aber keine halbe Milliarde, ne? Und mit 25 Millionen. Wie sieht's dann aus mit dem Reisen? Natürlich die Stars, die reisen, ne? Sehr bequem. Ich denke, du auch, wenn du so lange unterwegs bist. Aber wer budgetiert sowas? Das ist sicher die Produktionsfirma. Wer organisiert das und sorgt dann auch dafür, dass das alles irgendwie nach Budget funktioniert? Also in Firmen, wie wir sie kennen, ist das ein normaler Prozess. Aber wie läuft das in so einer Geschichte? Das sind ja ganz andere Hausnummern.
Ja, die Produktionsfirmen haben immer ein Reisebüro ihres Vertrauens und die organisieren alles. Und wie die Leute reisen, steht in dem Vertrag der Mitarbeiter. Also wie gesagt, das ist völlig klar, dass Jason Statham natürlich, der reist nur First Class. Das gibt's gar nicht anders. Also der wird, glaube ich, sich in keinen Business Class Flug jemals setzen für eine Produktion. Das ist drin. Und dann eben auch teilweise bestimmte Airlines, die bevorzugt sind. Und dann, bei mir ist es tatsächlich so bei so einer Produktion, dass ich dann auch Business fliegen darf. Bei Zugreisen versucht man manchmal First Class, ist aber nicht immer so. Ne? Aber wir sind natürlich immer froh bei längeren Reisen, wenn es dann etwas bequemer ist. Das hat man dann in seinen Verträgen mit und kommt auch drauf an. Also je nach Standing auch von kleineren Rollen kann das auch von Business Class gehen. Leute, die frisch sind im Geschäft, die dürfen dann Economy Plus fliegen, zum Beispiel nach Südafrika, kriegen aber kein Business, habe ich mitbekommen. Je nachdem. So, ne, bei manchen und manche Schauspieler, Schauspielerinnen lassen sich das gleich reinschreiben. Ich fliege also immer nur das und so. Und das wird auf jeden Fall vorverhandelt, dass es da keine Diskussion gibt.
Also dann ist es auch, wenn man ankommt, ist ja dann auch mal ganz nett, wenn man, ne, nach der Security, also nach der Immigration ankommt und da steht jemand mit dem Schild und dann wird einem der Koffer abgenommen und der führt einen zu dem Wagen, der ihn dann ins Hotel fährt. Gibt aber auch Leute, die dann sich erstmal ein Taxi suchen müssen und
Nein. So
dann
ins Hotel fahren. Abgeholt wird jeder. Also das ist an den Fahrern. Mit
unterschiedlichen Fahrzeugen.
Nee, an den Fahrern wird nicht gespart. Das ist immer so, alle Leute werden abgeholt und hingebracht und so. Also das läuft wirklich, man kriegt richtig eine Dispo, man kriegt richtig eine Reisedispo und es steht da drin, Dennis Gansel arrived und es steht auch dann teilweise, die Familie fährt dann und dann und dann schreibe ich noch dazu, was ich noch gerne hätte, Kindersitze und dies und das und so und dann wird das alles möglich gemacht. Nee, das wird wirklich ganz organisiert. Und man kennt es auch von Filmemachern, weil es werden ja die Schauspieler grundsätzlich immer abgeholt. Ich weiß gar nicht, also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand da selber, also viele Teammitglieder werden auch abgeholt, aber die meisten fahren selber zum Drehort, aber Schauspieler und Schauspielerinnen nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, wahrscheinlich, dass sie pünktlich sind. Oder weil es aber ist natürlich auch bequemer. Ne? Die Leute können sich einfach schon vorbereiten und so. Es ist ein aufregender Tag, viel zu tun, Text durchgehen und so. Deshalb ist diese Logistik gewöhnt und das funktioniert wirklich auch reibungslos. Man hat vor Ort immer eine Serviceproduktion, muss ich dazu sagen. Es gibt also immer einen Produzenten, der sitzt zum Beispiel in Thailand oder in Kapstadt oder in Los Angeles oder in London, wie auch immer. Und da kommt jetzt eure neue Produktion, ne? Andi ruft an und sagt, hier, ich habe 40 Millionen und ich habe irgendwie Jessica Alba und die organisieren es für dich vor Ort. Ne? Und dann ist das ein rundum Sorglos-Paket. Und der sucht dann auch, macht Vorschläge für Londoner Crew und so weiter. Also die sind darauf spezialisiert. So, ja.
Und wenn Jessica Alba dann spontan eine Massage möchte am Abend, dann wird das auch organisiert.
Ist überhaupt kein Problem. Die kennen alles. Die kennen, also es gibt zum Beispiel auch so in ich hatte auch so, weil ich auch so extreme Rückenprobleme habe, es gibt zum Beispiel einen Therapeuten-Masseur, der ist so die Wunderhand von Prag. Ne? So, und den kennen alle, der hat schon, ne, mit dem habe ich auch unterhalten, der hat mich auch wieder fit geknetet und der hatte sie alle. Der hat Ron Howard wieder fit geknetet, der hat Tom Hanks, dass der überhaupt drehen konnte und so und Tom Cruise und so, der hat sie alle. Ne, so. Und das weiß die Produktion, da ruft man dann an und sagt, ich habe so Rückenschmerzen, sagt, ja, you need the one hand, Dennis, no problem, yeah. You will be at your apartment at 7. So.
Lass es mal ein bisschen zurückschrauben in Zeiten, in denen das vielleicht nicht so war für dich. Du bist ja schon lange im Geschäft. Ich erinnere mich daran, vielleicht hier ein kleiner Disclaimer. Wir haben zusammen Zivildienst gemacht. Da haben sich unsere Pfade gekreuzt vor mittlerweile über 30 Jahren. Da hast du gerade deinen ersten Kurzfilm gedreht. Also warst schon sehr früh, glaube ich, sehr sicher, was du machen willst. Du hast steile Karriere gemacht, aber am Anfang bist du ja sicher nicht so gereist. Ne? Da gab es kleinere Budgets, vermute ich. Ja. Da war Fingerschnipsen und der Masseur steht vor der Tür. Vielleicht noch nicht so ein Thema. Wie war das in der Zeit und in den 90er Jahren, als das alles losging? Wie war das mit Thema Reiselogistik als Regisseur, der vielleicht primär in Deutschland gefilmt hatte?
Also bei den Kurzfilmen als Student war es, man hat es selber organisiert. Wir haben gedreht, erster Kurzfilm, da brauchten wir so einen verschneiten Wald und plötzlich hat es getaut über Nacht, der Wald war nicht mehr verschneit, da habe ich mit meinem eigenen Auto die Schauspieler mitgenommen. Der Produzent hatte damals schon ein Mobiltelefon, es war komplett verrückt, dass er das hatte, und hat einfach immer die Wetterstation angerufen, 10 Kilometer weiter, bis irgendjemand hat nur gesagt, schneit's bei Ihnen, und hat schnell aufgelegt, weil es zu teuer war. Und irgendwann hat jemand gesagt, hier schneit's, ja, komm's vorbei. Und dann haben wir uns hingesetzt, sind hingedüst mit meinem alten VW und haben gedacht, oh cool, hier ist irgendwie verschneit, und dann haben wir weitergedreht. So lief das, und abends bin ich dann zurückgefahren, also. Und dann haben wir noch irgendwie, meine damalige Freundin hatte noch irgendwie Fische ausgenommen, weil wir hatten so ein Fisch-Sponsoring, die waren alle gefroren, damit wir Geld sparen beim Catering. So haben alle angefangen. Und als es dann mit den Filmen in Deutschland losging, da war es tatsächlich schon so, dass von der allerersten Produktion, das war auch organisiert. Da ist man noch viel geflogen, ja, zum Beispiel von München nach Köln, haben wir damals, wurde viel gedreht, da bin ich geflogen, das war auch organisiert. Da hat man halt noch abends seinen Fax bekommen in der Zeit und da stand irgendwie drin, bitte sei am Flughafen, und den Rest hat man sich ein bisschen selber organisiert. Also Taxi war nicht so gern gesehen, da musste man ein bisschen sparen, man ist mit der S-Bahn dahin gefahren. Das fand ich, damals war ich ja Ende 20, da fand ich Fliegen schon unglaublich, weil ich kam aus einer Familie, wo wir nicht so teure Urlaube gemacht haben. Das war gar nicht drin. Für mich war Fliegen total exotisch damals. Und Gott, zur Arbeit auch noch fliegen, ist ja unglaublich. Also so. Und man, jemand bezahlt das Hotel und man kriegt irgendwie dann, kann sich dann, wird, es gibt Catering, also es jemand kocht und so, also professionell. Das fand ich schon richtig aufregend am Anfang.
Du hast auch vorhin ein Reisebüro erwähnt. Ich vermute mal, dass ihr nicht ins normale Reisebüro geht und sagt, wir müssen jetzt mal irgendwie eine Reise für einen Filmshoot irgendwie organisieren, sondern gibt es wahrscheinlich spezialisierte Agenturen. Genau. Gibt's da viele von?
Ja, es gibt einige, die das machen. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil gerade was die Schauspieler angeht, muss man echt super planen. Ne? Also wenn man jetzt wirklich, es gibt ja so ein paar Bekannte, wie gesagt, die 4 Sachen gleichzeitig drehen. Oder auch bei Jim Knopf hatten wir auch viele sehr, sehr bekannte Leute dabei. Christ-Maria Herbst, der spielt Herr Ärmel. Und er sagt aber auch natürlich, ich mache jetzt nicht nur Herr Ärmel. Der ist noch auf Hörbuchtournee, der dreht noch einen anderen Kinofilm, der bereitet das vor, der hat hier eine Kostümprobe, die ist aber natürlich nicht in Berlin-Babelsberg, die ist in München und so. Und das muss super genau geplant sein, dass der Mann nirgendwo zu spät ist. Also da gibt's wirklich Reisebüros, das bewundere ich, das ist ein ganz schönes Frickelwerk, ne, so. Weil das kann sich auch mal was verschieben teilweise, ne. Und da muss ein Fahrer, das ist minutiös geplant, ne. Steht ein Fahrer bereit, der dir da hingeht und so. Teilweise ist es auch so, habe ich auch schon erlebt, dann, dass man bekannte Schauspieler hatte, zum Beispiel bei Moritz Bleibtreu war das so, der hat dann einen Nachtdreh gehabt bis nachts um 2 bei mir und musste aber am nächsten Morgen um 10 in München sein. Und dann ist ein Fahrer, der fährt mit dem die Nacht durch und versucht das hinten so bequem wie möglich zu machen, dass der arme Mann noch ein bisschen Schlaf bekommt, weil der muss um 10 Uhr in München sein, es wird weitergedreht. Das hat, jetzt fragt man sich, ne, als Zuhörer jetzt, kann man das nicht besser planen? Nein, da ist irgendwas schiefgegangen. Also gerade in Zeiten von Covid zum Beispiel auch, ne, da war ja alles durcheinander. Leute wurden krank, es muss umgestellt werden, was auch immer so. Und dann wird das minutiös geplant. Ne? Hat mir zum Beispiel auch bei ne, also Thema Reisen, will gar nicht zu sehr ausschweifen, lustiges Ding. Es gibt eine Szene im Boot, im Maschinenraum von Das Boot. Schauspieler 1 und Schauspieler A und Schauspieler B haben eine Szene miteinander. So, also ganz eng. Jetzt wird der junge Hauptdarsteller kriegt Covid. So. Sagen die Produzenten, ja, Dennis, was wollen wir denn machen? Sag ich, na, warte mal, bis er gesund wird. Das geht nicht. Weil dann kann nämlich Schauspieler B nicht mehr. Der ist nämlich bei einer anderen Produktion in Tirol. Das heißt, man dreht die eine Richtung ab, also nur in die eine Richtung, und der Schauspieler spielt mit dem Regieassistenten oder mit mir. Ich bin da hinter der Kamera und erzähle ihm ein. Und wir tun so, als wäre ich der Schauspieler. Dann ruht es für 2 Wochen. Der gute Mann ist wieder gesundet, kommt zurück. Und wir drehen genau die andere Richtung, ja. Und dann wird das irgendwie, dann zeige ich ihm das vorher, wie ich das so angespielt habe, und er versucht das zu machen, und im Schnitt merkt man nicht, dass das irgendwie so zusammengedengelt wurde, ne? Und da sind auch Reiseagenturen eben da, weil die, das wird so organisiert, der ist dann genau die 5 Stunden da und dann reist er wieder ab.
Boot wurde auf Malta gedreht, hast du ja auch gerade nochmal gesagt. Warst du schon mal an Orten, wo du gesagt hast, oder wo du beruflich warst und dann gesagt hast, hey, nach Hause gekommen und deiner Familie gesagt hast, hey, lass uns da mal hinfahren, ich fand das wunderschön, oder Malta, du hast ein bisschen von Valletta gesehen. Die Filmstudios sind ja auch relativ nah an Valletta dran oder nahe der Stadt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Ecke da oben auf dem Felsen. Dass man dann irgendwie nochmal sagt, ich habe da nochmal Lust hinzufahren und das mir ein bisschen genauer anzuschauen.
Ja, also bei Kapstadt ging mir das so. Da will ich unbedingt privat nochmal hin. Und wir waren da auch mit der Familie, würde ich sagen, insgesamt auch, glaube ich, fast ein Jahr. Also für beide Filme, wenn man das mal so zusammennimmt. Aber da habe ich eben, wie gesagt, leider nicht so viel gesehen, weil wir eigentlich täglich gearbeitet haben. Aber das würde ich privat nochmal machen. Und mir ging es auf Malta auch so. Da würde ich auch gerne nochmal privat hin. Mit ein bisschen Zeit und dann eben, ja, die ganzen Museen auch und so.
Von einem anderen Reisebüro organisiert, nicht von dem. Das Ding.
Ja. Obwohl, das war toll, mal gucken. Nein, das muss ich dann privat machen.
Aber gibt's auch Drehs, wo man sagt, also ob das in Deutschland ist oder international, wo man sagt am Ende, ich möchte hier einfach nur weg nach 6 Monaten, weil ich kann den Ort nicht mehr sehen oder, also muss jetzt keine Orte nennen, wir wollen hier niemanden verprellen. Aber, oder gibt's dann so Wehmut, wenn man dann geht?
Nee, geht mir eigentlich nicht so, würde ich sagen. Also bislang nicht. Bislang fand ich es eigentlich überall spannend. Aber ich reise auch per se gerne und finde es ein unglaubliches Privileg und fand das eigentlich bisher alles super spannend. So, und auch Bangkok würde ich wahnsinnig gerne mal hin, obwohl das so eine unglaublich stressige, weil der Film so unfassbar anstrengend war, habe ich das auch gar nicht in so super Erinnerung, aber ich kann es auch schon als Tourist vorher, da würde ich wahnsinnig gerne noch mal hin sofort, weil das so ein Tor nochmal geöffnet hat von der Kultur, wo ich dachte, das würde ich gerne nochmal näher erleben, ja, länger und privater, entspannter.
Wo du gerade Bangkok sagst, fällt mir noch eine ganz andere Sache ein. Also wenn ihr da ein Jahr dann oder ein halbes Jahr dreht oder auch nur ein Vierteljahr, ihr braucht ja auch ein Catering und ihr habt ja auch ein Catering und dann habt ihr sehr internationale Leute da, ne? Teil kommt aus Amerika, Teil kommt aus Deutschland, Teil kommt dann aus Thailand, wenn wir bei Bangkok bleiben. Wie sieht denn dann das Catering aus? Ist das dann Thai? Ist das international? Oder sagt man dann auch irgendwie so nach einem Dreivierteljahr oder halben Jahr, ich habe jetzt genug Thai-Essen, ich will mal wieder nach Deutschland zurück und ins Schnitzelhaus hier irgendwo in Thailand gehen? Oder wie sieht das aus?
Nee, das ist gut. Mir geht das mit Thai-Essen ja sowieso. Das könnte ich eigentlich täglich essen. Also mir ging das nie auf die Nerven. Im Gegenteil, ich fand das wirklich sensationell gut. Nee, das ist Thai-Catering dann. Eigentlich gab es nur spezielle Diät für ein paar der Hauptdarsteller, die halt irgendwie halt spezielle Diäten haben. So, ne, also das ist so, ne, was man so kennt, aber der Rest hat eigentlich thailändisch gegessen.
Du schreibst ja auch Drehbücher, das heißt, du bist ja im kreativen Prozess ja nicht nur hinter der Kamera, sondern du kreierst auch die Geschichten teilweise. Ich glaube, du hast Mädchen, hast du auch das Drehbuch geschrieben, ne?
Nee, da habe ich nur Regie geführt, ja. Nee. Ich habe bei Welle habe ich mitgeschrieben und bei Napola habe ich mitgeschrieben und Phantom, genau, also es kommt immer noch aufs Projekt an, aber da habe ich bei Mädchen.
Gibt es Orte, an denen du wirklich auch von dem Ort dann inspiriert bist, was Geschichten angeht und denkst dir, dieser Ort, da habe ich irgendwie eine Idee, vielleicht für ein zukünftiges Drehbuch oder so. Also mir geht es so, es gibt Orte, die haben mir Kopfkino gegeben und ich träume manchmal auch von Orten. Wir haben Podcast-Produktion in Namibia gemacht und ich träume da manchmal jetzt noch von den Landschaften. Geht es dir auch so, dass du manchmal so denkst, so hier kann ich mir die und die Geschichte gut vorstellen oder ich habe was beobachtet auf der Straße oder so?
Ja, das ist häufig eigentlich so. Also fast überall, wo ich war, fand ich das interessant. Oder also privat war ich jetzt mal in Edinburgh, das fand ich so sensationell toll, dass ich unbedingt da mal was machen will. Und hatte jetzt auch irgendwie eine Idee, die man da machen kann. Oder ich war jetzt neulich in Kent und entwickle jetzt mit einem Autoren, mit dem ich auch das letzte Projekt gemacht habe, eine Geschichte, die in Kent spielt. Das ging mir schon so. Finde ich unglaublich inspirierend. Und ich finde auch, dass man auf Reisen sehr, sehr gut arbeiten kann. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich am meisten Ruhe habe in Dänemark. Also wir sind immer so in so einem Ferienhaus in Dänemark, was man anbieten kann. Und irgendwie ist da so wenn ich so weg bin vom Gewusel der Hamburger Wohnung, ist es irgendwie viel besser, finde ich, zum Schreiben. Also die Ruhe des Meeres, so dieser Ablauf und diese, ich sag mal, dass man so angenehm wenig machen kann. So, also es gibt irgendwie zwei Sachen, Leuchtturm zu besichtigen und irgendwie so eine hohe Wanderdüne und dann ist irgendwie auch gegessen und der Rest besteht irgendwie, man kann arbeiten, Strandspaziergang, was kochen, bums aus und der nächste Tag, das liebe ich.
Das sieht in Bangkok anders aus.
Ja.
Ich setze mich jetzt mal in Ruhe ins Straßencafé in Bangkok mit dem Laptop. Das ist wahrscheinlich eher nicht drin. Ne? Sag doch mal, wie bist du zum Thema Film gekommen? Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. War das eine Geschichte, die dich immer schon gepackt hat, schon als Kind? Also sozusagen das bewegte Bild?
Ja, ich war tatsächlich, ich habe als Jugendlicher habe ich in so einem Theater in Hannover mitgemacht. Du wirst es wahrscheinlich noch kennen, Neue Theater.
Ja.
War so ein Boulevardtheater und da habe ich dann in so einer Produktion den Sohn gespielt und der Hauptdarsteller war gleichzeitig der Regisseur und auch der Besitzer des Theaters. Und das war unheimlich toll, dem zuzugucken. Ein Beispiel bei den Proben hat er zum Beispiel gesagt, okay, hat er mir so eine Backpfeife gegeben. Und dann sage ich au, und sagt er, wie heißt das? Danke, Papa. Das war so ein Kurzgürzstück. Dann sagt er, warte mit der Punchline, weil hier kommt dann der Lacher im nächsten Satz. Und das, wie kann er das denn wissen? Da war ich 13, ja, so, weil war eine Probe, war kein Publikum. Und genauso war es. Einen Abend habe ich die Pause nicht, wie er inszeniert hat, eingehalten und der nächste Satz ging verloren. Das fand ich faszinierend. Und dann habe ich mich eben für Filme interessiert und habe eben mit so der Videokamera, du kennst es ja auch noch, da habe ich so ein bisschen rumgemacht und Kurzfilme gemacht. Und von dort war so der Weg dann an die Filmhochschule und dann hat es eben so einen professionellen Weg genommen, weil an den Filmhochschulen ist es ja tatsächlich sehr verschult und da ist ein relativ strenges Regiment. Ne? Das ist also kein lockeres Studium, würde ich sagen. Also bei uns ist, du hast Anwesenheitspflicht, es geht morgens um 8 los. Ich hatte einen Technikprofessor, der hat um 8:02 die Tür abgeschlossen. Wer zu spät kam, hat keinen Schein bekommen. Also so war das. Ne? In den Semesterferien wären so meine damalige Freundin schön nach Barcelona und ich will ein bisschen die Welt sehen, haben wir alle Filme gedreht. Also wir hatten keine einzigen Ferien in den 4, 5 Jahren. Ne? Wenn man irgendwie was aus sich machen will und versucht, irgendwie die Schule mit einem Film zu verlassen, der einem irgendwie auch die Möglichkeit gibt, irgendwann in der Zukunft zu arbeiten. Genau, und das war so der Weg. Und dann seitdem bin ich da drin.
Steil bergauf. Magst du, kannst du über zukünftige Projekte reden? Also wir haben ja jetzt erfahren, wenn du uns sagst, okay, ich fliege nach Miami und drehe da, wir können halt nicht, oder nach Thailand, wir können nicht auf den Film schließen, aber ist irgendwie was in Planung? Natürlich ist was in Planung wahrscheinlich. Wohin geht's und was ist es?
Also es gibt zum Beispiel jetzt das allerneueste Projekt, das kann man schon sagen, das heißt Der Tiger, das ist ein Kriegsfilm über eine Mannschaft eines deutschen Tigerpanzers an der Ostfront, den gibt's nächstes Jahr auf Amazon Prime. Dafür ist er gedreht worden. Und da freue ich mich sehr drauf. Den haben wir zum Beispiel auch wieder gedreht in Prag und Umgebung. Und dann arbeite ich momentan an verschiedenen Projekten. Ich hoffe sehr auf ein Projekt, was tatsächlich in Berlin mal wieder stattfinden würde. Das würde mich sehr freuen, mal wieder in Berlin zu drehen. Weil da habe ich tatsächlich ja auch 14 Jahre gewohnt und wirklich tolle Erinnerungen dran. Mal schauen. Ist noch nicht ganz finanziert. Und dann gibt's ein Projekt, an dem ich seit sehr langer Zeit arbeite. Das Projekt heißt Vaterland. Das kann ich schon nennen, weil das ist irgendwie schon offiziell nach dem Roman von Robert Harris. Ja, ganz tolle Geschichte. Wer gerne tolle Bücher liest, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Wie würde Deutschland aussehen? Germania ist gebaut worden nach den Plänen von Albert Speer, von Robert Harris. Also wirklich ein erschreckendes, hochspannendes Buch. Das wollen wir drehen in Berlin und Budapest. Und da war ich letztes Jahr in Budapest. Und das fände ich natürlich auch toll, weil ich finde das eine ganz tolle Stadt und auch sehr beliebt zum Drehen momentan.
Habt ihr das grüne Licht schon für Vaterland, oder?
Nee, leider nicht. Das habe ich stand schon in Budapest mit und war schon sozusagen vor Ort und dann wurden wir nochmal zurückgerufen. Es ist nicht so einfach zu finanzieren. Ich brauche eine sehr berühmte Schauspielerin, die die weibliche Hauptrolle macht und ich habe zwei gehabt, die dann aber doch abgesprungen sind. Das heißt, ich muss unbedingt die Rolle der Charlotte besetzen. Fans des Romans werden die Rolle kennen und die brauche ich. Bevor ich nicht eine richtig berühmte Schauspielerin habe, sagen die Finanziers noch nicht, bitte wartet noch.
Aber das wirst du Deutsche oder suchst du Internationale?
International.
Können wir helfen? Ah, international.
Ja. Nee, es sollte eine Britin oder eine Amerikanerin sein.
Ja, okay. Da gibt's ja auch ein paar. Ganz kurze Frage noch. Ich merke schon Viele Filme, die du gemacht hast, befassen sich mit dem Thema Krieg oder auch der Nazi-Zeit. Und wahrscheinlich auch deshalb hast du viel in Prag gefilmt, ne? Weil das wahrscheinlich einfach von der Kulisse her viel hergibt, ne?
Genau. Prag ist ja nicht so stark zerstört worden als Stadt. Es ist eigentlich eine Mischung, sage ich immer, aus Berlin und Wien von architektonisch, aber Berlin ist ja auch so wahnsinnig stark bombardiert worden. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, historisch in Berlin zu drehen. Die Kollegen von Babylon Berlin machen das ja wirklich herausragend gut, aber auch die müssen immer wieder gucken, wo man sozusagen diese historischen Kulissen herkriegt. Und Berlin ist auch einfach so teuer geworden, es gibt diesen Leerstand nicht mehr. Also Leerstand, das haben wir beim Film immer ganz gerne, sind einfach zum Beispiel Altbauwohnungen, wo keiner drin wohnt und wo man als Team, man fährt ja wie so eine Heuschrecke dann mit 100 Leuten ein. Also zur Frage von vorhin, wie groß sind die Teams? Kommt drauf an, bei Mechanics sind es 300 bis 400 Leute, bei Jim Knopf auch, bei einer normalen Tatort-Produktion sind es manchmal auch nur 80 bis 90 Leute. Das heißt, wir fallen wirklich wie so eine Heuschreckenhorde dort ein und deshalb ist es gut, wenn dort keine wirklichen Leute leben. Und das wird in Berlin immer schwieriger und in Prag auch, aber es gibt das noch. Und deshalb eben diesen, man hat diesen Altbaubestand und man hat eben auch große Studios. Das wird auch immer wichtiger, dass wir einfach Studioflächen haben, wo gedreht werden kann.
Also alles wird gentrifiziert und da ziehen dann, wie man in Berlin sagt, dann die Schwaben ein in die leerstehenden Dinger und bauen sich da große Lofts oder was.
Ihr könnt ja, also Berlin war sehr viel günstiger früher, genau. Da stand, als ich nach Berlin gezogen wurde, da standen 100.000 Wohnungen leer. 100.000 Wohnungen standen leer, ne? Und man konnte, also sie haben sich totgeschmissen. Also ich kenne Leute, die sind irgendwie nur umgezogen. Aber ich wohne auf 140 Quadratmetern, das ist mir irgendwie zu eng. Ich so, als Einzelperson. Ich habe da was noch in Neukölln, eine schöne Loftfläche mit 220 Quadratmetern. Was zahlst du? Also es waren Pfennigbeträge. Und das ist noch nicht so lange her. Also, ne, ich will jetzt nicht wie Opa vom Krieg erzählen, aber da reden wir jetzt von 2003, 2004. Gut, die jüngere Zuhörer werden sagen, naja, ist schon ein bisschen länger her, aber meinem Zeitgefühl ist es jetzt noch nicht so lange her. Und das ist ja komplett vorbei. Also das ist mittlerweile, ist das halt eine super teure Stadt geworden und es gibt keine Wohnung mehr.
Da kostet der Döner noch einen Euro, ne, damals oder zwei. Naja, das gab's. Ja. Das glaubt auch keiner.
Ist lang vorbei.
Ja.
Das stimmt. Ja. Noch eine dumme Frage, weil ich mich das manchmal frage. Wenn die Produktion jetzt nicht so riesig ist und ihr in Berlin dreht und draußen auf der Straße, sperrt ihr die Straßen komplett ab, weil das kostet ja auch wieder ohne Ende Geld? Oder hinten, die da rumlaufen, ist das irgendwie tatsächlich frei und eine Straßenszene in Berlin? Oder wie sieht das aus?
Kommt drauf an, gute Frage. Also es gibt Leute, die drehen so ein bisschen Guerilla-Style und wer durchs Bild läuft, ist dann im Bild drin. Das ist, nagelt mich nicht fest, bin kein Produzent. Teilweise kann das schwierig sein, Recht am persönlichen Bild etc. pp. Deshalb ist es bei etwas professionelleren Produktionen schon so, das sind dann alles Komparsen, die Geld bekommen, die sagen, ihr dürft es verwenden und so weiter. Das versucht man schon. Und ja, oft sind die Straßen abgesperrt. Aber wie immer eine Budgetgeschichte. Die Realität ist aber, wenn man das Geld nicht hat, kann man dann die Skalitzer Straße eben nicht sperren. So, das ist so. Und wir haben auch selbst in Prag gemerkt, ich wollte unbedingt eine Straße haben, die perfekt gepasst hätte zum Boot. Da haben die Produzenten gesagt, seien wir nicht böse, das kriegen wir einfach nicht hin finanziell. Und zwei Tage später fahre ich dran vorbei, kann nicht, weil Hollywood dreht da, weil dem ist das wurscht. So, die sperren auch die Karlsbrücke ab. So, keine Ahnung.
Ja. Hast du irgendwie eine Ahnung, was kostet es, die Karlsbrücke abzusperren?
Wir wollen das schon. Wir wollen da mal Podcast auf der Karlsbrücke.
Ja, ich würde schon sagen, ist jetzt ein bisschen, wenn das jetzt ein Location Scout oder was erzählt denn der Gansel da? Ich als Dennis würde mal schätzen, 50.000 Euro fängt man an für so eine Sperrung am Tag. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr das genauer wisst. Aber das ist sehr teuer. Ich weiß, dass man zum Beispiel, wir haben in einem Ministerium gedreht, also tschechisches Ministerium, da haben wir nur den Innenhof bespielt. Das kostet schon 10.000 Euro am Tag. Deshalb haben wir da sozusagen ganz viele Szenen schnell abgedreht, weil die Location war sensationell. Das ist so Pi mal Daumen. Und es wird natürlich teuer. Teurer, ne? Dann je größer und berühmter.
Und das läppert sich halt, ne? Je nach Dreh, also wie viele Drehtage man hat, ne? Wird es halt nicht günstiger.
Ja, für The Gray Man zum Beispiel, als ne, diese Riesenproduktion, die in Prag auch gedreht wurde für Netflix, die haben einfach, die haben die Hauptstraßen abgesperrt für zwei Wochen. Die haben so eine Verfolgungsjagd mit zwei Straßenbahnen gemacht. Ne? Und dann kommen dann auch die Russo-Brüder an, also man kennt die, ne? Das sind sehr bekannte Regisseure, die haben die Avengers-Filme gemacht. Ne? Sagen die so, we need four more days. Das weiß ich, weil ich die Regieassistenten kenne. Das ist, ja, they need four more days. Und dann ist die Innenstadt von Prag halt 4 Tage halt platt, weil die Jungs brauchen halt mehr Zeit. Ne? Und bei mir klopfen sie um 18 Uhr auf die Schulter und sagen, ganze Lito, kannst du mal bitte hier schneller machen, um 18 Uhr, ne, ist Überstunde, dreh mal schnell deinen Scheiß ab, ne, so. Also das ist, je nach Budget ist das.
Aber man läuft sich über den Weg, ne, dann auf den Reisen, ne? Dann habt ihr Jurassic Park im Hotel und dann,
ne? Ja, man sieht auch, ne, also als wir dann am Pool waren in Malta, dann kommt dann auch der Regisseur an, die haben dann, wie hieß denn das, diese, wo der Dracula, die letzte Reise der Demeter, auch ein norwegischer Regisseur von Steven Spielberg produziert, die waren dann auch am Pool. Die haben uns dann zugesehen. Ja, und teilweise, weil ich so ein Internetfreak bin und an die alle Regisseure und Regisseurinnen immer google, das ist halt so ein, das ist halt so mein Hobby. So habe ich ihn erkannt. Ne? Wie heißt er denn? Oben da. Und dann habe ich eine Stunde, und ich wusste auch von dem Projekt und so, nee, man läuft sich schon über den Weg, also gerade in den Studios. Ja, am Anfang. Beim Dreh ist es dann sehr abgesperrt. Das passiert dann nicht mehr.
Vielleicht zum Schluss noch schönster Drehort und nicht so schönster Drehort, den du erlebt hast. Also wenn du sagen könntest, so den einen Drehort, wo du wirklich nochmal gerne drehen würdest, da.
Einen, wo definitiv würde ich sagen, ja, schönster Drehort, wirklich gesagt, definitiv ist das Camps Bay in Südafrika, Kapstadt. Also wirklich einer der schönsten Flecken, finde ich, auf dieser Erde. Ganz, ganz toll.
Fand ich das. Jim Knopf gemacht, ne?
Ja. Da haben wir Jim Knopf gemacht. Und ich muss gleich hinzufügen, was mir auch ein Thema, was mir total wichtig ist. Ich habe der ganze Strand, ich dachte bei den Look-Fotos fantastisch, ich gehe näher ran und es ist überall Plastik. Ne? Ich habe dann selber irgendwie angefangen, Plastik aufzusammeln, habe zum Aussteller gesagt, bitte sammle Plastik. Und dann waren wir so für 2 Stunden einen super tollen Strand und Jim Knopf steigt ein und Henning Baum und so weiter. Und am nächsten Morgen drehen wir wieder und es ist wieder alles voller Plastik. Ne? Und ich denke so, um Gottes Willen. Also ein Riesenproblem, muss ich leider echt immer sagen. Also echt schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Ganz toller Drehort. Und der fieseste Drehort, den ich tatsächlich hatte, war Chinatown in Bangkok. Ich würde da nicht wieder drehen wollen, aber das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Also von den Gerüchen, stechende Gerüche, super heiß, eng, unglaublich, die Drehbedingungen waren total krass, ja. Aber das sind, finde ich, die atmosphärischsten Bilder geworden des Films.
Also. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man da versucht irgendwas abzusperren, die halten sich halt nicht dran, ne? Also das ist so vielleicht
eine
Empfehlung, aber das ist mir total egal. Ich will jetzt auf die andere Straßenseite, ich gehe jetzt auf die andere Straßenseite. Punkt.
Ja. Ne? Ich fand die Schauspieler aber tatsächlich geil. Die Schauspieler fanden das geil. Also zum Beispiel Jason, der da eben so Szenen gespielt hat, der fand das super. Der stieg aus seinem Trailer aus und sagte, oh, so eine Wahnsinnsatmosphäre. Der hat das total genossen. Der hat sich da unter die Leute gemischt und dann ist da so in die Hinterhöfe gegangen und so. Der fand das total interessant. Das ist...
Ich finde das schwer, da schon Fotos zu machen als Tourist. Also ich kann mir das schwer vorstellen, da mit einer ganzen Crew irgendwie was Vernünftiges aufs Band zu kriegen oder irgendwie.
War super spannend, lieber Dennis. Hat sehr viel Spaß gemacht. Für uns natürlich was ganz Neues. Du hast es wahrscheinlich gemerkt, wir haben auch so ein paar wahrscheinlich Anfängerfragen gestellt, die jetzt ein Filmpodcast nie stellen würde. Aber wir haben uns einfach mal das Recht herausgenommen. Wir sind ja ein Reisepodcast und deswegen.
Ja, nein, das ist doch toll,
das zu erzählen. Von großen Crews, die im Film tätig sind, genau.
Ja, der kreative Aspekt wäre ich ein bisschen kurz gekommen, aber wir sind halt fasziniert vom Thema Reisen, welcher Blickwinkel auch immer. Es war super interessant. Vielen, vielen Dank.
Ja, war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank euch.
Und viel Erfolg für die nächsten Projekte, die da so anstehen.
Daumen gedrückt für Vaterland. Fantastisches
Buch. Ja, genau. Ja, hoffentlich. Ich habe das Buch geliebt. Ja. Also,
was heißt geliebt? Tatsächlich gibt's ja schon eine Verfilmung, von der ich persönlich, wenn ich das sagen darf, sehr enttäuscht war.
Ja.
Mit Rutger Hauer, dem Holländer, der eigentlich ein grandioser Schauspieler ist, aber
ja.
die Verfilmung hat mich sehr enttäuscht. Also ich drück die Daumen.
Geht mir leider auch so, obwohl ich Rutger Hauer ganz, ganz toll finde, aber es ist natürlich in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten, die man hat durch die Computereffekte, bietet sich das total an. Und ich finde auch, und in der heutigen Zeit, ich finde es auch ein wichtiges Thema. Vielen Dank fürs Daumen drücken. Wie gesagt, ich brauche jetzt eine tolle Schauspielerin und werde meinen ganzen Charme in die Waagschale werfen und hoffe, ich kriege sie noch im Laufe dieses Jahres.
Ich schicke dir Sven mit Perücke.
Nehme ich auch gerne.
Der hat
auch
schon mal
kann auch in Düsseldorf sehr gut.
Wenn ihr in Düsseldorf dreht, fahrt ja. dann.
Jetzt, das sind seine einzigen Bedingungen.
Genau. Er fährt auch
drei Monate wohne ich auf der Ratinger. Ja, der fährt auch zweite Klasse Bahn, also alles gut.
Das Düsseldorf reicht das, ja.
Also, vielen Dank, lieber Dennis.
Dankeschön. Danke dir.